Vergangenen Samstag griffen Israel gemeinsam mit den USA den Iran an und eliminierten als ersten Schritt die Führung des Landes. Endziel ist die Zerstörung der Militärinfrastruktur, die Entmachtung der iranischen Revolutionsgarden und die Forcierung einer genehmen Regierung. Die Narrative Israels und der USA zur Begründung des Angriffs sind widersprüchlich und werden nervös verteidigt. US-Präsident Donald Trump setzt seit Venezuela auf Kanonenbootpolitik, um Amerika wieder groß zu machen. Größter Gegenspieler dabei ist die Staatengruppe der BRICS. Beobachter vermuten, der Irankrieg soll in Wahrheit den Vormarsch dieses mächtigen Blocks stoppen. Europa hat in diesem geopolitischen Wettkampf nichts zu melden. Die anrollende Energie-, Wirtschafts- und Migrationskrise wird mit Werteideologie bekämpft. Abgeschnitten von Öl-, Gas- und lebenswichtigen Lieferketten entschied die EU-Kommission jetzt, es gebe keinen Grund zur Sorge. Gegenüber Trump rief Brüssel zu maximaler Zurückhaltung auf. Denn sollten die Folgen des Irankriegs in Europa voll durchschlagen, ist man auf sein Wohlwollen angewiesen. Mit meiner Kollegin Cornelia Kirchweger spreche ich jetzt über die Hintergründe und möglichen Folgen des Irankrieges für Europa. Sie ist wieder mit spannenden Fakten zu uns ins Studio gekommen. Hallo Cornelia, schön, dass du wieder da bist.
Grüß dich, Sie.
Cornelia, Beobachter vermuten ja, dass der Iran-Angriff indirekt gegen den BRICS-Block gerichtet ist. Gibt es dafür inzwischen schon konkrete Anhaltspunkte?
Ja, die verdichten sich. Die offizielle Begründung der USA und Israels, dass man hier einen Präventivschlag gegen den Iran setzen musste, weil die Gefahr einer Atombombe, des Baus einer Atombombe stattfindet oder stattfand, wurde ja von der Internationalen Atomenergieagentur umgehend entkräftet. Der Chef Raffaele Grossi hat gesagt, es gibt keine Anzeichen für eine systematische Errichtung einer Atombombe. Also dieses Argument war einmal weg. Und die USA argumentieren mit der nationalen Sicherheit. USA ist ein bisschen ein Stück entfernt von Iran. Israel ist näher. Israel hat einen historischen Konflikt mit dem Iran. In jedem Fall ist es so gewesen, es gab diese Verhandlungen in Genf, wo die USA zum Teil unmögliche Forderungen an den Iran stellten und damit eigentlich eine kalkulierte Eskalation betrieben haben. Und dann am 28. erfolgten die Angriffe Israel und USA gemeinsam. Das Datum dürfte vorher schon bestimmt sein. Ich habe eine Analyse gelesen, wonach die Drehbuchautoren an der Wall Street und im Pentagon das Timing schon vorher lange Zeit bestimmt haben. Es hat sich ein sogenanntes Window of Opportunity ergeben für den Iran, weil der Iran war geschwächt aufgrund des Tiefststands seines Rial. Die Leute sind auf die Straße gegangen, weil die Wirtschaft des Landes im Eimer ist. Und das war ein guter Moment für den Angriff, weil ein schwaches Land, hat man geglaubt, hat eben nicht so eine Gegenwehr. Die Demonstrationen, die es dann im Iran gab, werden jetzt dazu herangezogen, dass der Iran seine eigenen Leute niederschießt zu Tausenden. Das wäre zu verurteilen. Und es hat aber nichts genützt. Man weiß auch, dass hier natürlich ausländische Agenten mitgemischt haben und diesen Aufstand vom Zaun gebrochen haben. Die Ermordung des, ich sage jetzt ganz bewusst, Ermordung des geistigen Führers Khamenei in Iran hat jetzt das Gegenteil bewirkt, nämlich der Druck von außen hat das Volk nach innen zusammengeschweißt. Und Trump sagt, es dauert jetzt noch 4-5 Wochen, dieser Krieg. Und er möchte natürlich mitsprechen bei der Besetzung der neuen Regierung. Aber warum BRICS? Es geht darum, dass Iran in einer Sanktionsfestung sitzt, natürlich seitens der USA und vieler anderer Länder, vor allem was den Ölexport betrifft. Und der Iran hat unter der Führung der Revolutionsgarden ein paralleles Finanzsystem aufgebaut. Das ist ein iranisches Bezahlsystem, das sich jetzt schon mal integriert hat. Das ist das Shetab mit dem russischen Mir. Das heißt also, man kann hier Zahlungsflüsse um die Sanktionen herum fließen lassen. Damit ist der Ölexport aus dem Iran weniger beeinträchtigt und unsichtbar für die Sanktionsländer. Und es gibt ja im Herbst, das Termin ist noch nicht klar, den nächsten BRICS-Gipfel unter indischem Vorsitz. Dort gibt es den Plan, es soll eine formale Verknüpfung der nationalen digitalen Zentralbankwährungen der Mitglieder erfolgen. Das heißt also, es gibt hier eine Plattform für solche Digitalwährungstransaktionen, an der China und die Emirate beteiligt sind. Die Emirate sind ein wichtiger Drehangelpunkt für internationale Zahlungen, weil die Emirate auch das SWIFT, also das westliche System, benutzen. Und der Iran ist so quasi ein Testfeld für diesen neuen Digitalwährungsverbund, um einmal zu sehen, wie man damit unabhängig vom Westen, unabhängig vom SWIFT, vom westlichen System, hier Zahlungstransaktionen stattfinden lassen kann. Und das würde für den Iran die finanzielle Unabhängigkeit bedeuten und, wie gesagt, die Teilnahme am globalen Finanzverkehr. Deshalb hat der Analyst wahrscheinlich auch geschrieben, Wall Street hat schon den Termin festgesetzt, weil da geht es ja ganz eindeutig um die Unabhängigkeit von westlichen Zahlungssystemen und den Aufbau eines unabhängigen Zahlungssystems im Osten. Damit verbunden ist die Dedollarisierung. Das war ja das erklärte Ziel der BRICS von Anfang an, um die Vormachtstellung des Dollars einzuschränken. Und jetzt hat man den Iran offenbar deshalb auch angegriffen, bevor die technische Infrastruktur vollständig errichtet ist und dieses unabhängige System dann auch per BRICS-Regularium in Kraft treten kann. Und wie gesagt, Venezuela ist ja ein sogenanntes Partnerland der BRICS, hat keinen Vollbeitritt erreicht wegen eines Vetos von Brasilien aufgrund der Wahlen seinerzeit, wo man sagt, Maduro habe hier intransparent gehandelt und es war Wahlbetrug, ist aber ein Partnerland. Trump hat dort schon ein Machtwort gesprochen und hat den Regierungschef mehr oder weniger aus dem Land entführt. Venezuela hat weltweit die größten Ölreserven. Und Saudi-Arabien liegt auf zweiten Platz bei den Erdölreserven und steht knapp vor einem BRICS-Beitritt, hat aber noch nicht formal bestätigt. Trump hat indes Saudi-Arabien die volle Unterstützung gegen den Iran zugesagt, sollte der Iran auch Saudi-Arabien, naja, Dubai und so weiter angreifen. Und Iran hat die drittgrößten Ölreserven der Welt. Also man kann hier nur an diesen Beispielen sehen, worum es hier wirklich geht. Russland ist für Russland ist der Iran der wichtigste Partner, was im Ukraine-Krieg, was Waffen betrifft und Drohnen. Und natürlich will man jetzt die Rüstungsindustrie im Iran zerstören, um auch hier Russland zu schaden. Und Indien, was ist passiert? Nicht nur, dass Indien den Vorsitz bei den nächsten BRICS-Verhandlungen hat, wo dann dieser digitale Zahlungsverbund beschlossen werden soll. Gerade gestern, glaube ich, ist ein iranischer Tanker, eine iranische Fregatte vor Sri Lanka von einem US-U-Boot mit einem Torpedo abgeschossen werden. Also direkt vor der Haustür Indiens. Und eigentlich war das ja so, das war eine Fregatte, die an einem Manöver teilnehmen sollte von 70 Ländern. Auch die USA waren eingeladen dazu, haben aber nicht teilgenommen und diese Fregatte war auf dem Rückweg und wurde einfach abgeschossen. Jetzt ist Modi, der Premier von Indien, massiv unter Beschuss, wie es denn sein kann, dass vor der Haustür von Indien US-U-Boote kursieren und Torpedos abschießen auf befreundete Fahrzeuge, weil Indien war der Gastgeber dieses Manövers. Und er muss sich jetzt rechtfertigen, auch dafür, dass er ja gerade vor einer Woche in Israel war und dort strategische Verhandlungen geführt hat. Also das könnte Indien jetzt auch noch erschüttern und das wäre ganz im Sinn der USA.
Wie stark sind denn die BRICS jetzt im Hinblick auf ihr Energie- und Wirtschaftsgewicht in der Welt?
Massiv, mächtig. Sie haben fast 50% der Weltbevölkerung, erwirtschaften knapp 40% der globalen Wirtschaftsleistung. Wachstumsmotor in den BRICS ist Indien mit über 7% für heuer. China dominierend steuert allein über 50% des gesamten BRICS-BIP bei, also das Bruttoinlandsprodukt. Ist BRICS in eine Rohstoffmacht natürlich. Sie vereinen rund 44-45% der weltweit nachgewiesenen Ölreserven. Sollte Saudi-Arabien beitreten, dann wären es 80%. Und Russland ist natürlich, exportiert jetzt sein Öl nach China und Indien, trotz der Preisdeckelung. Putin hat jetzt angekündigt, dass er überlegt, den Gasexport nach Europa total einzustellen, weil er hat bessere Märkte zur Verfügung, noch angesichts der steigenden Preise noch. Und die Emirate sind seit 24 bei den BRICS und sind das Finanzzentrum der Öl-BRICS. Und diese Emirate sind strategisch sehr wichtig, weil sie im westlichen Finanzsystem und im BRICS-Finanzsystem sind. Also ich bin gespannt, ob dort nicht auch ein Hebel angesetzt wird. Hauptziel ist die De-Dollarisierung. Das haben die BRICS von Anfang an klargestellt, aber es ist kein Militärverbund. Und warum wurden die BRICS gegründet? 2009, nach dem Finanzdebakel im Westen, da haben diese Länder gesagt, wir wollen uns nicht mehr den westlichen Zahlungssystemen, Schuldensystemen und so weiter unterwerfen, wir wollen selbstständig werden. Und der Plan ist ja auch eine goldgedeckte Währung der BRICS. Trump hat den BRICS massiv gedroht, sollten sie anfangen, den Dollar, also praktisch aus dem Dollar auszusteigen, dann wird er auf alle Länder, die irgendwie mit den BRICS zu tun haben, 100% Zölle erheben. Also der Zollkrieg. Und man wird sehen, wie das jetzt sich entwickelt. Auf jeden Fall, Kuba soll ja der nächste Angriffspunkt von Trump sein. Er hat ja schon gesagt, er wird jetzt Kuba dann in die Mangel nehmen. In Kuba heißt es, tummeln sich die Geheimdienste aus Russland und China. Und Kuba ist gelähmt, weil es gibt auch kein Öl mehr aus Venezuela. Also er hat dort leichteres Spiel.
Ich möchte jetzt kurz auch über die Straße von Hormus sprechen. Sie war ja bisher eine Art Lebensversicherung für die Iraner gegen Angriffe. Könnte Trump jetzt die Kontrolle über diese Passage anstreben?
Das würde ihm sicher sehr gefallen, weil dann sagt er so oder so, wer da durch darf. Momentan sind das noch die iranischen Revolutionsgarden, die das entscheiden. Ich habe gerade gelesen heute, es gibt keine Totalblockade. Es dürfen nur keine europäischen und USA-Schiffe durchfahren. Alle anderen schon. Und natürlich hat praktisch der Iran dieses Vetorecht, dass wer darf durchfahren, wer nicht, das hätte Trump gern unter seiner Kontrolle. Mögliches Endziel könnte sein, eine Art Suezkanal, ein internationales Gewässer, westlich dominiert. Das könnte eines seiner Ziele sein. Damit hätte er dann den Iran als Türsteher dauerhaft ausgeschaltet. Es ist ja der wichtigste Exportweg nach China und Indien. Und China ist der größte Importeur von iranischem Öl. Da geht es natürlich darum wieder. Und China hat ja schon massiv Öl in Yuan, also gehandelt, gekauft. Oder über digitale Systeme. Das ist dem Trump natürlich auch ein Dorn im Auge. Und können sie sich wehren? China hat Staatsanleihen, massive US-Staatsanleihen. Das heißt, wenn die abstoßen, dann kommt die USA ordentlich in die Bredouille, weil dann würden die Zinsen in den USA steigen und die Finanzierung der Militäreinsätze, die Trump gerade durchführt, werden dann teuer, noch teurer. Und da ist es eben die Frage mit dieser Straße von Hormus, wie das weitergeht, ob die USA das jetzt wirklich durchziehen. Es könnten sich ja auch China weigern, das Öl zu kaufen, das da durchkommt. Dann würde Trump eine tote Meerenge überwachen und kontrollieren um viel Geld.
Ja, und aktuell ist ja die Straße von Hormus tot, so kann man es sagen. Mit der Methode Trump soll sie jetzt aber wieder aktiviert werden. Was ist da genau im Gang?
Ja, es ist ja Folgendes gewesen. Wie gesagt, die Pipeline ist ja nicht, die Enge ist ja nicht gesperrt, nur für bestimmte Schiffe. Jedes Schiff, das durch Hormus fährt, muss versichert sein. Und diese Versicherungen sind jetzt ausgestiegen, weil sie es nicht mehr riskieren, unter Beschuss stehende Schiffe hier mit viel Geld abzusichern. Sie haben also diese Kriegsrisikodeckung komplett gestrichen. Und das sind so große Versicherungen wie Lloyd's of London und so weiter. Und was hat Trump jetzt gemacht? Weil er sieht, die Straße ist tot. Es würde ihm auch gar nichts nützen, wenn er sie noch hat. Er hat eine sogenannte Finanzeskorte angekündigt. Das heißt, die US-Regierung versichert quasi die Schiffe, die da durchfahren. Und durch staatliche Risikogarantien, so will er das abwickeln. Er will also einen Versicherungsmarkt durch staatliches Kapital erzwingen, damit der Ölpreisschock abgemildert wird. Und die erste Reaktion auf seine Ankündigung war nur ein leichter Rückgang der Ölpreise. Zusätzlich hat er noch angekündigt, will er militärisches Geleit geben. Und also die US Navy soll den Tankern bei Bedarf physisch durch die Straße helfen sozusagen. Aber hier besteht dasselbe Risiko, dass diese Schiffe angegriffen werden mit Minen, Drohnen, Schnellbooten und so weiter. Und deshalb zögern die Versicherer immer noch, weil dafür gibt es keine Garantie. Man wird sehen, wie sich das entwickelt.
Kommen wir auch noch zu Europa. Industrie und Wirtschaft sitzen in der Energiefalle und die Speicher sind fast leer. Öl- und Gaspreise explodieren ja, also sie schnellen in die Höhe und trotzdem beschwichtigt Brüssel. Ist das nicht eigentlich fahrlässig?
Ja, es ist fahrlässig. Es gab ja am Mittwoch einen sogenannten Gasgipfel in Brüssel, wo es eine eigene Koordinierungsgruppe gibt. Man hat da viel hin und her geredet, aber es gibt keinen Grund zur wirklichen Sorge, das Öl ist ja da, heißt es. Ja, das Öl ist da, das Gas ist da, nur zu welchem Preis? Und das ist die Logik von Europa, abgesehen davon, dass natürlich alle Lebensmittel steigen, weil ja die Transportkosten steigen. Der europäische Konsument wird ordentlich in die Brieftasche greifen müssen. Aus Russland kam schon das Signal an die Europäer, wenn ihr eure Rechnungen anschaut, eure Energierechnungen, dann könnt ihr euch bei eurer EU-Führung bedanken. Und wie gesagt, Putin hat angekündigt, dass er vorzeitig die Gaslieferungen nach Europa völlig stoppen will. Europa wird sich freuen, einerseits, weil man wollte ja ohnehin aussteigen, aber das heißt also noch weniger Energie. Und die Gasspeicherstände sind bei rund 31%, verglichen mit dem Vorjahr 41%. Wie weit man da kommt, das kann man sich ausrechnen, wenn es, zum Glück ist der Winter vorbei. Und die Flüssiggasexporte über die Straße von Hormuz aus Katar sind eingestellt. Katar wurde ja attackiert, seine Produktionsanlagen hat vollkommen eingestellt. Das heißt, Europa hat ja viel von Katar bezogen. Hauptlieferanten sind aber immer noch Norwegen und Belgien und die USA natürlich. Und es heißt, bei einer Hormuz-Blockade von über einem Monat werden wahrscheinlich die Preise um das Doppelte steigen, von 47 Euro pro Megawattstunde auf ungefähr 100 Euro Megawattstunde, könnte aber noch mehr sein. Und ja, die deutsche Industrie hat schon gewarnt vor einer weiteren Deindustrialisierungswelle, wenn das so weitergeht. Und die EU ist zurzeit damit beschäftigt, einen Konflikt zwischen EU-Chefin Ursula von der Leyen und Außenbeauftragter Kaja Kallas abzuwickeln. Die beiden reden zurzeit nichts miteinander, die dürften einen massiven Konflikt haben. Angesichts der Aggressionen USA und Israels gegen den Iran, ich nenne es ganz bewusst so, hat die EU zur Zurückhaltung aufgerufen. Man kann sich mit Trump nicht verscherzen.
Aber was passiert jetzt, wenn Europa tatsächlich das Gas ausgeht? Gibt es irgendeinen, sagen wir, Krisenmechanismus?
Es gibt einen Solidaritätsmechanismus der EU. Im Fall, wo das Gas knapp wird, müssen die Mitgliedstaaten einander helfen. Unter absolutem Schutz steht der Kunde, der Letztkunde, also damit er heizen kann, damit er nicht in seiner Wohnung erfriert, und soziale Dienste, also Krankenhäuser und so weiter und so weiter. Und bevor dieser Mechanismus greift, muss jedes Land alle vorhandenen Mittel ausschöpfen, um genug Gas zu haben. Und das heißt also auch sogar Abschaltung der Industrieanlagen. Da bin ich dann gespannt, was die Industrie dazu sagt. Und dann, wenn nichts mehr geht, kann ein EU-Land, ein Nachbarstaat, der mehr Gas hat oder mehr Energie hat, ersuchen, dass es diese Energie liefert. Und dieser Solidaritätsmechanismus besagt, dass dann dieser Nachbarstaat zur Not auch seine Industrie abdrehen muss, damit die Wohnungen in einem anderen Nachbarstaat geheizt werden können. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das funktionieren soll. Noch dazu muss dann das Bezieherland, dem man hilft, die Kosten für die Entschädigungen zahlen, Gaspreis plus Transport und Lagerkosten. Und das wird das Dilemma der kollektiven Sicherheit sein und auch der Solidarität. Denn wie soll ein Politiker seinen Leuten erklären, wir müssen jetzt die Industrie abdrehen, damit zum Beispiel, ich weiß nicht, die Franzosen ihre Wohnungen noch heizen können. Also das ist wieder so ein schönes Programm der EU, wie der Grüne Deal und alle anderen Dinge, die ideologiegetrieben sind, aber in der Praxis überhaupt keine Relevanz haben.
Ich möchte jetzt abschließend noch zum Flüchtlingsthema kommen, denn Beobachter warnen ja vor einem Flüchtlingsansturm. Sollte der Iran-Konflikt weiter anhalten oder sich vielleicht sogar ausweiten? Gibt es dafür schon konkrete Anhaltspunkte?
Es gibt eine Masseneinwanderung, ist noch nicht feststellbar, auch keine Massenbewegung in dem Sinn. Allerdings ist Türkei schon und Armenien massiv davon betroffen. Türkei hat schon alle drei Grenzübergänge zugemacht, sichert seine 500 Kilometer lange Grenzen, hat die Lehren aus dem Syrienkrieg gezogen. Es waren ja wahnsinnig viele Syrien-Flüchtlinge in der Türkei. Ich habe das selber erlebt. Ich war damals in Istanbul. Und hat Pläne für Flüchtlingslager in der Grenznähe in der Türkei und will sogar Pufferzonen auf iranischem Gebiet einrichten. Die Flüchtlinge kommen angeblich aktuell aus der mittleren und aus der Bildungsschicht, aber das Pulverfass ist ein anderes. Es gibt 5 Millionen Afghanen im Iran und die leben halt dort recht und schlecht. Die könnten sich auf den Weg machen Richtung Europa und dann bin ich gespannt, wie das funktionieren soll. In Deutschland gibt es sogar schon Stimmen von Pro-Asyl, dass man einen sofortigen Abschiebestopp von Iranern geben soll. Und Großbritannien hat Anfang März schon die Asylregeln extrem verschärft. Und es soll ja ab Juni der neue Asyl- und Migrationspakt der EU in Kraft treten. Ob der hält bei einem Massenzustrom, das wage ich zu bezweifeln. Es gibt auch dort einen Krisenmodus bei massiven Fluchtbewegungen. Gibt es hier Ausnahmen für die Mitgliedstaaten? Da können Standards gesenkt werden. Also man könnte zum Beispiel Asylsuchende länger in Einrichtungen an den Grenzen festhalten, beschleunigte Ablehnungsverfahren und so weiter und so weiter. Aber was macht die Asylpolitik der EU? Sie hat eine Strategie für die Krisenregionen Iran und Libanon beschlossen. Milliardenhilfe für den Libanon. Ein EU-Paket von rund 1 Milliarde für 2027 ist festgelegt, um syrische Flüchtlinge dort im Land zu halten. Und dann gibt es noch Abkommen mit Transit- und Aufnahmeländern wie Tunesien oder Ägypten, um eine Weiterreise nach Europa zu unterbinden. Die Ukrainer haben weiterhin einen Sonderstatus bis 2027. Die haben sofort bei Ankunft Zugang zu Arbeitsmarkt und Sozialsystemen. Und für die Syrer und Afghanen soll es Rückkehrprämien geben, teilweise bis zu 32.000 Euro pro Person.
Sehr spannend. Cornelia, ich danke dir wieder für dieses Gespräch.
Gerne.